Halleluja. Mach mal deine Augen zu. Ich möchte heute Morgen starten und dir sagen, der Vater liebt den Sohn. Der Vater liebt den Sohn. Der Vater liebt den Sohn so sehr, dass uns das so groß vorkommt, dass wir es gar nicht begreifen. Der Vater liebt den Sohn. Die beiden sind eins. Der Vater liebt den Sohn bedingungslos. Das größte Geschenk, was der Vater hat, ist sein Sohn. Das Wertvollste, was der Vater hat, ist sein Sohn. Die beiden sind so in Liebe verwoben miteinander. Sie würden nie etwas tun, was den anderen verletzt. Sie würden nie etwas tun. Sie kommen nicht mal auf die Idee, etwas unabhängig voneinander zu tun oder zu entscheiden. Die beiden sind eins. Und des Vaters größte Freude ist der Sohn. Der Vater liebt den Sohn über alles und der Sohn liebt den Vater über alles. Die beiden sind eins. Die beiden sind so sehr eins und sie waren nie getrennt bis auf 33 Jahre. Und weil der Vater den Sohn so sehr liebt und der Sohn den Vater so sehr liebt, konnten sie sich gegenseitig den Wunsch nicht ausschlagen. Sie spürten, was notwendig ist. Sie sahen, was notwendig ist. Sie sahen, dass eine ganze Schöpfung verloren geht ohne den Sohn. Und der Sohn war bereit zu gehen in diese Welt, in den Schmutz dieser Welt, die Herrlichkeit zu verlassen, seinen Thron zu verlassen, seine Krone niederzulegen, seine Macht aufzugeben, um hier auf die Erde zu kommen und Mensch zu werden. Und der Vater liebt den Sohn so sehr. Der Vater liebt den Sohn so sehr. Und wenn du anfängst, es zu verstehen, Heiliger Geist, ich bete, dass du es den Menschen hier offenbarst, jetzt, dass es passiert im Geist, dass sie spüren, wie sehr du den Sohn liebst. Und wenn du das begreifst, wenn es kribbelt in dir, wenn du spürst, wie tief diese Liebe ist, vielleicht nur im Promillebereich, das reicht schon, das ist schon mehr als was wir ertragen, vertragen, dann spürst du, wie sehr der Vater dich liebt. Wenn der Vater bereit war, den Sohn hinzugeben, in die Hand und in die Gewalt der Mächte der Finsternis, ihn sterben zu lassen am Kreuz für die Sünde, dann weißt du, wie sehr er dich liebt. Wenn der Vater bereit war, das Wertvollste aufzugeben, herzugeben, loszulassen, damit er dich gewinnt, dann spürst du, wie wertvoll du bist. Dein Wert kommt nicht von Menschen. Dein Wert kommt nicht von dieser Welt. Dein Wert kommt nicht von deiner Herkunft. Dein Wert kommt nicht von deiner Ausbildung, deiner Erziehung, deines Kontostandes. All diese Dinge sind wertlos. Du gehst, wie du gekommen bist, nackt. Du nimmst nichts mit. Du hast auch nichts in diese Welt gebracht. Alles, was du mitgebracht hast, ist das, was Gott dir geschenkt hat. Dein Leib, deine Seele und dein Geist. Und mit den dreien gehst du wieder aus dieser Welt hinaus. Lässt den Leib zurück bis zum Tag der Auferstehung der Toten, aber du nimmst nichts mit, was du hier erschaffen hast. Ich möchte dir heute Morgen sagen, du bist so geliebt vom Vater. Sag, Heiliger Geist, offenbar mir diese Liebe. Heiliger Geist, offenbare mir diese Liebe. Zeig mir ganz neu, wie tief der Vater mich liebt. Und alles, was blockiert, alles, was hindert, alles, was jetzt aufsteht, ist jetzt gebunden im Namen Jesu. Jeder Gedanke, jede Zukunftsangst, jeder Kontostand, jede Krankheit, die jetzt lauter reden will als Christus, ist jetzt gebunden in Jesu Namen. Halleluja. Der Vater liebt den Sohn. Der Vater hat nie aufgehört, den Sohn zu lieben. Dem Vater kam es nie in den Sinn, aufzuhören, den Sohn zu lieben. Dem Vater kommt es nie in den Sinn, aufzuhören, dich zu lieben. Der Vater liebt dich so sehr, dass er alles gab, was er hatte, um dich zu gewinnen. Bist du würdig? Weißt du das zu schätzen? Bist du dankbar? Schenk ihm nur eine Sache. Alles, was der Vater von uns will, ist, dass wir ihn lieben. Das ist alles. Liebe Gott von ganzem Herzen. Und du erfüllst das ganze Gesetz und alle Forderungen. Halleluja. Papa, wir lieben dich. Wir wollen kein Programm mehr. Wir wollen, dass du dich hier wohlfühlst. Vater, ich danke dir, dass deine Engel dienen heute Morgen, den Menschen dienen. Vater, ich danke dir, dass heute Morgen Knoten platzen, Knoten aus der Vergangenheit, Verdammnis geht, Vater, die Mächte der Verdammnis gehen heute Morgen. Aber ich bete, dass da, wo der Teufel immer wieder Knoten in ein Seil gemacht hat und wir sind dran hängen geblieben, kamen nicht weiter. Ich bete, dass diese Knoten sich jetzt auflösen im Geist. Jetzt, durch die Autorität des Namens Jesu Christi. Halleluja. Vater, ich bete, da, wo Knechtschaft ist in die Vergangenheit, auch gegenüber Eltern, Großeltern, Lehrmeistern, Lehrern und sonstige Autoritätspersonen, dass sich das jetzt auflöst. Danke, Jesus. Halleluja. Und der Geist des Herrn ist Freiheit. Halleluja. Danke. Der Vater liebt den Sohn so sehr. Der Vater liebt dich so sehr. Halleluja. Halleluja. Weil du wertvoll bist in seinen Augen, wertgeachtet, wertgeschätzt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja. Vater, ich bete, dass hier eine prophetische Gemeinde entsteht und immer stärker wird, die fliegt wie ein Adler über die Berge. Papa, die nicht mehr in den Tälern ist und nur die Berge sieht, sondern sich erhebt durch deine Thermik, durch die Thermik des Heiligen Geistes. Und sie emporträgt in die höchsten Höhen und uns sehen lässt, wie klein die Dinge sind. Vater, ich werde nie vergessen, wo ich das erste Mal in meinem Leben im Flugzeug geflogen bin, aus dem Fenster geschaut habe. Und habe gedacht, wie klein die Menschen, die Häuser, die Autos sind. Wie klein alles ist. Vater, zeig uns deine Sicht. Hier sind die Berge und die Probleme manchmal so groß. Aber für dich ist es nichts. Die Erde ist der Schemel deiner Füße. Vater, ich danke dir, dass du Menschen befreist. Die Macht der Sünde gebrochen ist, ein für alle Mal. Durch die Kraft deines Wortes. Halleluja. Wir glauben dir, wir haben es gesungen, wir glauben dir, wir lieben dich. Wir schenken dir unser Herz ganz neu, haben wir gesungen heute Morgen. Vater, das sollen nicht nur Worte sein, es soll echt sein, weil du uns so sehr liebst, weil du uns so sehr liebst. Vater, weil du keinen Druck ausübst, keine Gewalt ausübst, sondern weil du sanftmütig bist und von Herzen demütig. Jesus, du bist gekommen, um uns den Vater zu zeigen, wie der Vater wirklich ist. Du bist gekommen, um Söhne zu produzieren, um Söhne zu machen, Geschwister, Brüder von dir und Schwestern von dir hervorzubringen, die den Vater lieben, die den Vater kennen. Nicht Religion, nicht abermals ein Joch der Knechtschaft, nicht abermals ein Joch von einer neuen Religion. Nein, Jesus, du bist gekommen, uns zu befreien von jedem Joch der Knechtschaft. Zur Freiheit hat uns Christus berufen. Und zur Freiheit hat uns befreit. Amen. Halleluja. Heute Morgen hatte ich ein Bild während dem Lobpreis. Und da hat der Vater zu mir gesagt, manche, die kommen kurz vom Tod in den Himmel. Auch manche Christen, die wiedergeboren sind, die leben ohne den Vater ihr Leben lang. Und dann hat der Vater zu mir gesagt, weißt du, das ist wie wenn du heute an der Tankstelle stehst und du hilfst da jemand und er sagt, wissen Sie was, ich heirate heute, ich lade sie zur Hochzeit ein. Und du machst dich schick und fein und gehst zur Hochzeit, hast eine Einladungskarte, du bist ganz regulär da, bist offiziell eingeladen, ist das richtig? Aber du kennst niemand. Du fühlst dich wahrscheinlich nicht besonders wohl, weil du kennst niemand. Und das Schlimmste von allem, du kennst das Brautpaar nicht. Und der Vater hat gesagt, so sind manche, die in den Himmel kommen. Sie kommen in den Himmel, sie sind errettet, sie sind bei mir, sie sind offiziell eingeladen, aber sie kennen mich nicht. Sie kennen den Bräutigam nicht, sie kennen die Braut nicht. Sie müssen alles lernen. Aber weißt du, was wirklich schön ist, hat der Vater zu mir gesagt? Wenn du auf die Hochzeit eingeladen bist und du freust dich schon lange davor, Wochen, Monate, Jahre, freust du dich auf diese Hochzeit. Und du kennst den Bräutigam, du kennst die Braut, du kennst die anderen Gäste. Wie würdest du dich dann fühlen auf dieser Hochzeit? Du hättest Partystimmung. Du könntest es kaum erwarten, bis die Party losgeht. Weißt du, und das ist, was der Vater will, dass du dich jetzt mit ihm auseinandersetzt, dass du ihn kennst und verstehst, wie sehr er dich liebt. Dass du dich freust auf die Hochzeit, die kommen wird. Und ich rede von der Hochzeit des Lammes. Ich rede von der Hochzeit des Lammes. dass die Bestimmung deiner Geburt ist, der Sinn, warum du existierst, ist die Hochzeit des Lammes. Warum du geschaffen wurdest, ist, dass du vereint wirst mit Jesus. Halleluja. Der Vater liebt dich. Halleluja. Sag ihm doch mal Danke. Sag ihm Danke von ganzem Herzen. Sag Danke, Papa, dass du mich durch und durch liebst. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich in jeder Zelle meines Körpers, in jeder Minute, jeder Sekunde meines Lebens diese Liebe spüre und wahrnehme. Dass ich dich spüre, dass ich dich kenne, dass ich dich erlebe. Und da, wo ich es nicht spüre, da, wo ich es nicht fühle, dann weiß ich es trotzdem. Wir haben es letzte Woche gelernt. Fühlen oder wissen? Wir dürfen fühlen. Versteht es bitte nicht falsch. Wir brauchen beides. Wir brauchen das absolute Wissen und das Überzeugtsein, der Vater liebt mich. Und wir brauchen die Momente, wo wir spüren, dass der Vater ganz nah ist, wo wir ihn spüren, wo wir ihn wahrnehmen. Halleluja. Danke, Papa, du bist ein Belohner denen, die dich suchen. Du bist ein Belohner denen, die dich suchen. Halleluja. Amen. Vor ein paar Wochen habe ich mit einem Evangelisten gesprochen. Dem ging es in der Zeit gar nicht gut. War frustriert. Er war demotiviert. Die Menschen haben ihn angegriffen am Arbeitsplatz, in der eigenen Familie, im Umkreis, in der Nachbarschaft. Und dann gibt Gott mir ein Bild. Dann ich sage, weißt du, jeder Evangelist ist wie ein Goldsucher, wie so ein Nuggetsucher. Und auf D-Max kommt gerade so eine Serie, Australian Gold Nuggets, oder wie das heißt. Da laufen sie rum in so einem alten Flussbett, alles Sand und Sträucher, und dann dann holen sie riesen Gold Nuggets raus, eins nach dem anderen. Unfassbar. Und manchmal graben sie noch eine Weile, und je tiefer sie graben müssen, desto lauter war das Signal, und je lauter das Signal, desto größer das Nugget. Und dann holen sie das raus, dann haben sie immer ein Wasserfläschchen dabei und spülen das ab. Und da habe ich mir gedacht, wow, da ist eine Bullenhitze, da hat's Moskitos ohne Ende, da ist es trocken, die sehen aus wie Sau, die sind verschmiert, dreckig, klebrig. Aber die geben nicht auf, die gehen nicht nach Hause. Warum? Die haben ein Ziel. Und was ist das Ziel? Goldnuggets finden. Und da hat der Vater zu mir gesagt, weißt du, so ist jeder Evangelist. Er gibt nicht auf, in dem Dreck dieser Welt zu wühlen, bis sie die Nuggets finden. Weißt du, und das ist der Vater, das ist sein Herz. Der Vater gibt nicht auf, in dem Dreck dieser Welt zu wühlen, um die Menschen zu finden, die aus seiner Sicht Goldnuggets sind. Ist das wahr? Und er hat gesagt, wow, Thomas, Hammer, es tut mir so gut. Dann habe ich die Woche eine Sendung gesehen mit zwei jungen Mädchen, die sind ans Kloster zu so Nonnen. Da habe ich so weitergezappt, wo ich die Nonnen gesehen habe. Dann sagt eine Stimme zu mir, schalt zurück. Habe ich zurück, wieder die Nonnen, wieder weitergezappt. Dann habe ich wieder eine Stimme gehört. Ihr merkt schon, ich bin super gehorsam, gell? Dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich aber gucken. Dann habe ich geguckt, ach Gott, die eine. Ein BH an, wo alles rausquillt, ein Pentagramm hier oben drüber tätowiert. Piercings überall, die Haare gefärbt, kurz geschoren, unmögliches Benehmen, dachte ich, boah, das ist ja voll die Satanistin, voll die Olle. Die andere sah ein bisschen normaler aus, hatte auch so eine Ausstrahlung wie so ein Kaktus. Hey, was machen die im Kloster? Katastrophe, wie die aussehen. Kennt ihr das? Ja. Naja, das Ding muss ich jetzt weiter gucken. Und haben sie mit denen basteln wollen zu Weihnachtssternen. Die eine mit dem Pentagramm sagte da, und ich kann mich nicht konzentrieren. Also mit der konntest du nichts anfangen. Ja, ich dachte, alter Falter, Wahnsinn. Ja, die konnte nichts machen länger wie 30 Sekunden, dann war es weg. Und dann irgendwann hat so eine Schwester sich um die länger gekümmert und die andere um die. Und dann habe ich so gedacht, wow, krass. Und langsam sind die Mädels über einen Zeitraum von einer Woche aufgetaut. Und haben sie ihr Herz ausgeschüttet, natürlich immer dieselbe Geschichte. Kaputtes Elternhaus, Missbrauch. Jo. Und dann suchen sie und finden immer Satan, das ist das Interessante. Der Urheber dieser schlimmen Dinge ist, stellt sich dann als Retter dar. Und sie fangen an, Satan anzubeten, weil sie Gott hassen. Weil sie denken, Gott hat ihr Leben so gestaltet, dass es so furchtbar ist, also hasst sie Gott. Das ist die Botschaft von Satan. Wobei Satan der ist, der sie hasst, und Gott der sie liebt. Versteht ihr? Aber diese Ordensschwestern, und das fand ich bemerkenswert, alle schon, denke ich, alle weit über 70, haben nicht aufgegeben mit diesen beiden Mädels. Nicht aufgegeben. Und die eine ist ganz schnell aufgetaut, die bisschen normalere, die hat dann ihre kreative Ader entdeckt und hat da so Kerzen bemalt mit so Ranken und Blättern und so, sah richtig toll aus. Und dann hat die eine Ordensschwester gesagt, du hast eine künstlerische Ader von Gott bekommen, bleib da dran. Und dann ist die aufgeblüht. Und die andere, mit der hatten sie ein Gespräch gehabt zum Schluss, und dann hat die Schwester gesagt, Mensch, Gott liebt dich und so, und Gott hat Gaben in dich hineingelegt, und hat sie einfach mal in den Arm genommen, eine ganze Weile. Da fängt die an zu weinen ohne Ende, dieses Mädchen. Und da habe ich gedacht, gucke mal, die hätte man jetzt zutexten können, wie siehst du aus, wie läufst du rum, wie benimmst du dich, mach dein Piercing raus, mach dies. Das haben die Schwestern alles nicht gemacht. Die haben die einfach so angenommen, wie sie waren. Und zum Schluss hat das Mädchen Rotz und Wasser geheult und sagt, noch nie hat mich jemand geliebt. Noch nie. Es ist immer dieselbe Geschichte, Leute. Der Mensch ist geschaffen, um geliebt zu werden und zurückzulieben. Passiert es nicht, in welcher Form auch immer, gehen die Menschen kaputt. Gehen ein. Ist das wahr? Wisst ihr, hier ist auch wichtig, dass ihr euch einander liebt. Ich kann nicht immer überall sein, weißt du? Es ist wichtig, dass wir eine Familie werden, dass wir uns einander lieben, dass wir füreinander da sind, dass wir nicht gucken, wo deine Piercings sind, deine Tattoos, in welcher Form die auch immer aussehen. Ihr versteht schon, was ich meine, oder? Sondern einfach, dass ihr einander liebt. Und es ist wichtig, dass du da eine Entscheidung triffst. Und damit du das kannst, ist, dass du verstehst, der Vater liebt dich. Du musst dich vom Vater lieben lassen. Und es ist so viel Heilung in dir und so viel Befreiung in dir, dass du jeden Menschen, sei er noch so schräg, lieben kannst. Amen. So wichtig. So immens wichtig. So immens wichtig. Ich finde es mittlerweile interessant, wie die Welt auch auf das Thema Vergebung kommt. Ich habe mir ein Video gespeichert von so einem Professor Dr. irgendwas von so einer Uniklinik. Der war bei Bibel TV und hat da gesagt, sie haben mittlerweile jetzt festgestellt, dass nichts heilsamer ist als die Vergebung. Dachte ich, steht schon seit 2000 Jahren in der Bibel, aber macht ja nichts. Ja? Dass Menschen, mit denen sie nicht mehr weiterkommen, dass die nur durch die Vergebung frei werden. Ich habe auf Facebook ein Video geteilt, ist auf Englisch, von einer jungen Frau. Von einer jungen Frau, die ist aufgewachsen mit einem Alkoholiker als Vater. Sie war die Zweitälteste. Und er hat die Mutter verprügelt und gehauen. Dann ist die Mutti abgehauen mit den zwei Jüngsten und hat die drei Großen zurückgelassen beim Vater. Dann wurden sie vom Vater regelmäßig verhauen. Dann hat ein Freund vom Vater die missbraucht und belästigt über Jahre. Und dann hat sie einen Selbstmordversuch gehabt. Dann musste sie zu ihrer Mutter. Die Mutter hat sie mitgenommen in die Gemeinde. Die hat sich mittlerweile bekehrt. Da war sie 12. Und von 12 bis 18 war sie in der Gemeinde. Sah alles gut aus. Aber sie ist nicht durchgebrochen in der Liebe. Viele Leute sitzen in der Gemeinde, kriegen nie Liebe. Versteht ihr? Mit 18 ist sie in die Welt. Oder ich glaube schon mit 16. 16 glaube ich war sie. Ich weiß nicht mehr genau. Naja, auf jeden Fall. Mit 21 hatte sie 4 Kinder. Von 4 Männern. Und dann war ihr Leben kaputt. Und dann ist sie Party und überall hierhin und dorthin und dahin. Dann hat sie Drogen, Alkohol, Drogen verkauft. Dann hat sie auf einer Party zwei Typen kennengelernt. Die haben sie mitgenommen, haben sie ganz auf ganz üble Art und Weise vergewaltigt. Mit Gewalt. Und dann hat der eine zum anderen gesagt, komm, lass sie uns töten. Und dann haben sie angefangen und haben auf ihren Kopf eingeschlagen. Und sie hat immer nur geschrien, Jesus, Jesus, hilf mir. Und dann sagte der eine, du brauchst nicht nach Jesus schreien, der hört dich nicht, der kann dir auch nicht helfen. Aber irgendwie haben sie dann von ihr abgelassen, haben sie auf die Straße geworfen zum Sterben, aber sie hat überlebt. So, und dann ist sie zurück zu Jesus, weil sie wusste, wenn Jesus nicht jetzt in ihr Leben kommt, ist vorbei, egal wie. So, dann ist sie in die Gemeinde, da hat sie einen Mann kennengelernt, haben geheiratet, haben ihre zwei Patchwork-Familien zusammengeführt, hat ein super Leben gehabt. Und jetzt hat sie zwei Krankheiten festgestellt. Was war das eine? Ein Aneurysma? und eine Thrombose. Und die Ärzte haben zu ihr gesagt, sie wird noch 3 Monate leben und sie können sie nicht retten. Weil wenn sie das eine operieren, müssen sie die Finger weglassen vom anderen. Und wenn sie das andere operieren, stirbt sie an dem anderen, weil sie können nicht beides gleichzeitig machen. Als ich die Geschichte gesehen habe, habe ich gedacht, meine Güte, Herr, ich habe auch eine schlimme Geschichte, aber das ist noch eine Nummer härter. Toll, oder? Jetzt hast du Jesus gefunden, jetzt bist du in der Gemeinde, jetzt kriegst du 2 tolle Krankheiten und der Arzt sagt, in 3 Monaten stirbst du. Was rettet dich jetzt? Nö, der hat dich schon gerettet. Der Glauben und das Wort Gottes. Und ihr Mann war stark und sagte, wir bekennen, dass du geheilt bist. Und wir beten für beide Krankheiten. Und dann haben sie gebetet und dann war das Aneurysma, klar. Für die Thrombose, genau. Und es war weg dann. Und dann haben sie gesagt, sie können sie dann dort operieren. An der anderen Sache. Und dann ist sie ins Gebet. Ist gut, immer über die Ärzte und über die Krankenhäuser Jesus zu stellen. Amen. Und dann kommt ein Satz und ich habe Bärbel gerufen, sage ich, Bärbel, das musst du dir anhören. Dann spricht Jesus zu ihr ganz klar und sagt, deine Probleme, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, sind nicht die Krankheiten, die du jetzt hast. Deine Probleme liegen in deinem Herzen und zwar in Form von Bitterkeit. Und du musst allen Menschen vergeben, die dir jemals wehgetan haben, hat Jesus direkt zu ihr gesagt. Und wenn du das tust, bist du sofort gesund. Okay? Dann hat sie das getan. Sie war sofort geheilt, ging zum Arzt. Und die Ärzte haben gesagt, sie haben noch nie gesehen, dass irgendjemand von diesem Aneurysma geheilt worden ist. Noch nie. Es hat es noch nie gegeben in der Geschichte dieses Krankenhauses, dass das jemand überlebt hat. Und sie finden nichts mehr. Nicht mal eine Narbe. Und dann habe ich gedacht, wow. Warum erzähle ich euch das? Weil ich immer wieder merke, wenn ich Menschen treffe oder Kontakt habe, vor allem von außerhalb, die Lehre hier nicht haben, oder die Kunst oder die Gnade, versteht mich richtig, die nicht verstehen und nicht verstanden haben, was Vergebung bedeutet. Die nicht hineinkommen in Vergebung, weil sie denken, sie tun dem Täter etwas Gutes, indem sie ihm vergeben. Sie belohnen den Täter, versteht ihr? Aber das ist nicht so. Vergebung ist immer zuerst für dich selber. Du wirst frei von der Last, du wirst frei von dieser Macht. Ja, und Leute tun einem weh, ja, Menschen tun einem weh, aber man muss erkennen, dass Täter und Opfer zugleich sind. Wenn das nicht so wäre, würde etwas anderes in der Bibel stehen. Da würde nicht stehen, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern da würde dann was ganz anderes stehen. Also wer ist der Urheber allen Bösen? Wer hat diesen Vater, dieses Mädchen zum Alkoholiker gemacht? Wer? Satan. Und zwar wie? Mit Angst. Jeder, der sauft, Drogen nimmt oder sonst sich irgendwie ausschaltet, versteht ihr? Drogen, Alkohol ist ja ausknipsen. Weg aus dieser Welt, weg in eine andere Welt, wegbeamen. Ich will das alles nicht mehr hören und sehen. Ich brauche irgendwie eine Erleichterung von diesem Schmerz, von dieser Angst, von dieser Drangsal. Versteht ihr? Es war nicht ihr Vater, der sie hasste, sondern er hasste sich selbst. Lydia hat gerade gesagt, ich habe mich angenommen und gesagt, ich liebe mich selbst. Leute, das ist ein Gnadengeschenk, wenn du das kannst. Und wenn du dich selbst liebst, kannst du andere lieben. Das ist, was ich immer sage. Wenn du dich selbst nicht liebst, ist es schwierig, andere anzunehmen. Und genau da, wo deine Baustelle ist, siehst du genau die anderen, die dieselbe Baustelle haben. Und das regt dich am allermeisten auf. Ich reg mich am allermeisten auf über die Leute, die dasselbe machen wie ich. Die Bibel nennt es Splitter- und Balken-Business. Da bist du im Holzgeschäft. Und der Teufel liebt es, dass wir in der Verletzung bleiben, weil wenn wir in der Verletzung sind und nicht vergeben, können wir die Liebe des Vaters nicht sehen. Ist das wahr? Solange du irgendeinem Menschen auf dieser Welt noch etwas Böses wünschst oder ihm nicht bereit bist zu vergeben, und die Bibel fragt nicht warum, das ist das Krasse. Die nennt keine Sünden und sagt hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ganz schlimm, 1 ganz leicht. Sagt die Bibel nicht. Das sagt, wenn ihr nicht vergebt, kann der Vater euch nicht vergeben. Punkt. Das ist eigentlich ganz krass, ist das wahr? Aber wenn du vergibst, wenn du loslässt, kannst du sofort wieder die Liebe des Vaters sehen. Weil wenn du nicht vergibst, heißt es, hör mir gut zu, und ich glaube, das ist die allergrößte Form der Gotteslästerung. Sagst du, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht reicht für diese Person? Ist das wahr? Wenn es einen Menschen gibt hier auf der Welt, dem du nicht vergeben willst, warum auch immer, oder sagst, ich kann nicht, dann sagst du, das Kreuz von Golgatha reicht nicht aus. Das ist die Wahrheit, Leute. Das ist so krass, da gibt's nichts mehr drüber. Und ich weiß, Vergebung ist ein Prozess. Manchmal dauert es, manchmal geht's schnell. Aber es ist eine Notwendigkeit, über die wir nicht drüber wegkommen. Und wenn du vergeben hast, hör mir gut zu, wenn du das gelernt hast, wenn du so reif bist, dass du schnell in der Vergebung bist, sagt die Bibel, sei langsam zum Zorn, schnell zum Vergeben. Wenn du das gelernt hast, hat der Teufel keinen Stich mehr in deinem Leben. Du hast das Pokerface, nicht mehr er. Und dann bleibst du frei. Und es ist nichts Schöneres, als frei zu sein. Amen. Johannes 8, Vers 30. Halleluja. Als er das sagte, glauben viele an ihn. Da sagte Jesus, wenn ihr mich verherrlicht sehen werdet, dann werdet ihr mir glauben. Aber viel wichtiger ist es, zu glauben, bevor wir ihn verherrlicht sehen. Amen. Okay. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Seht ihr das? Ich habe mich in meinem Herzen entschieden, wo ich angefangen habe, Pastor zu werden, habe ich gesagt, Vater, ich möchte den Leuten dein Wort lehren, dein Wort lehren, dein Wort lehren und dein Wort lehren. Okay? Ich erwarte und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich in den Himmel komme und der Vater mich sieht, dass er sagt, Thomas, du hast ihnen mein Wort gegeben. Amen. Ich habe keine Show gemacht, hier gibt's keine Nebelmaschinen, keine Lichterdinger und ich habe euch nicht jeden Sonntag die Hände aufgelegt, ich habe euch nicht ständig motiviert, ich habe nicht jeden Sonntag zu euch gesagt, ihr seid die Tollsten, Halleluja, danke, dass du da bist. Wenn ihr den Zehnten gebt oder mir ein Geld schenkt, da habe ich euch keine Dankesbriefe geschrieben und euch irgendwas umschmeichelt. Ist das wahr? Ich gebe euch jeden Sonntag das Wort. Die einen lieben's, die anderen hassen's und dazwischen gibt's welche, die es nicht verstehen. Aber hier steht, wenn ihr bleibet werdet an oder in meinem Wort. Hier steht nicht, wenn ihr euch toll anzieht, wenn ihr euch toll benehmt, wenn ihr irgendwo mich repräsentiert, wenn ihr dies, das, jenes, all das steht hier nicht. Wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir, dass Jesus immer wieder dieselben Dinge tat. Er lehrte sie das Wort und er heilte die Leute. Er wandte Wunder an. Und die waren wiederum aus dem Wort geboren. Er sprach und so weiter. Er spuckt auf die Erde, macht einen Brei und schmiert sie einem aufs Auge. Wisst ihr, warum Jesus solche verrückte Dinge macht? Damit die Leute nicht auf die Idee kommen und sagen, wir haben den heiligen Klee, den heiligen Matsch. Wenn ihr zu uns pilgert, mit unserem Matsch werdet ihr alle sehen. Die Leute sind so, das ist Religion. Du musst hierhin pilgern, dahin pilgern, irgendeine Reliquie von einem Heiligen streicheln. Kauf dir so eine kleine Plastikmadonna für 3,99, stell die in dein Wohnzimmer, dann bist du geschützt. Wisst ihr, all diesen Mist hat Jesus niemals gelehrt. Er hat ihnen das Wort gegeben. Das Wort, das Wort, das Wort und nochmal das Wort. Und es gibt nichts Härteres wie das Menschenherz. Es ist wie ein Felsen. Deswegen sagt die Bibel, das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Stimmt es? Jesus beschrieb mal das Herz und sagt, es gibt vier Bereiche des Herzens. Einer davon ist ein Weg, wo der Samen drauf fällt und wird zertrampelt. Dornenbüsche und vieles mehr, wo er ein Herz beschrieb. Die Wege in einem Herzen sind die eigenen Wege. Gott sagt, werde Missionar, geh hinaus, ich bin mit dir. Und dein Weg in deinem Herz sagt, nein, ich will reich werden und erfolgreich sein. Der Samen fällt auf diesen Weg, was wird passieren? Er wird zertreten. kommt keine Frucht. Dann gibt es Dornen im Herzen. Das sind die Menschen, die immer pieksen, sich selber und andere. Die andere hassen, sich selber hassen, sind immer wieder beim Thema. Dornenbüsche. Da fällt das Wort hinein. Und was macht der Dornbusch? Erstickt das Wort. Erstickt den Samen. Und dann gibt es felsigen Boden. Da fällt der Same hin, geht schnell auf. Das sind Christen, wenn du denen was erzählst, sind immer gleich Hurra. Halleluja, Bruder. Was, am Samstag treffen wir uns zum Gebet. Halleluja. Der Erste, der nicht kommt, sind immer dieselben. Warum? Die Bibel sagt, es ist ein steiniger, felsiger Boden. Da kann nichts Wurzeln ziehen. Das ist eine Beschreibung vom Herzen. Ist das wahr? Aber dann gibt's einen Bereich, Gott sei Dank sind es vier, wo fruchtbarer Boden ist. Und auf diesem Herzensboden bringt es Frucht 30, 60, 100-fältig. Viel mehr, als was das andere zerstören kann. Amen? Und da will Gott hin, er will, dass dein Herz offen ist für den Samen. Und alles im Reich Gottes, hör mir zu, ich habe schon oft gepredigt, ist Samenform. Immer. Ist das wahr? Nichts fällt vom Himmel, macht blopp und da ist es. Gott sagt zu dir, du bist berufen, ein Lehrer des Wortes zu sein. Da macht es nicht blopp und dann hast du die Bibel auswendig im Kopf. Du musst hinsetzen und lernen. Du musst die Bibel lesen, dich unterordnen deinen Meistern, deinen Lehrern, die Gott in dein Leben stellt, die dich das, dir das Wort lehren, bis das Wort Substanz gewinnt. Und dann kommt der Tag, wo du selber lehren kannst, weil du etwas gelernt hast. Amen. Es macht nicht blopp und dann ist es da. Das meinen manche. Oh, Pastor, leg mir die Hände auf. Ich will so werden wie du. Willst du auch den Preis bezahlen? Ja, was wären das? Ja, das und das und das. Oh, yay. Ja, ich überleg's mir nochmal. Das ist gute Idee. Ja, überleg's dir nochmal. Die Woche habe ich mich mit zwei Männern Gottes getroffen. Da fragt mich der eine eiskalt. Was sagst denn du zu dem? Sei, was soll ich zu dem sagen? Ah, der hat doch eine gewaltige Berufung ins Reich Gottes. Na, sei, ja, wer nicht? Ja, aber hast du nicht den Eindruck, er soll in den Vollzeitdienst? Ich habe gedacht, ich falle rückwärts von meinem Stuhl. Ich habe mir geschworen und ich halte diesen Schwur bis zum letzten Tage. Ich werde niemals, hör mir gut zu, ist meine Entscheidung, deine ist vielleicht eine andere. Ich werde niemals in meinem ganzen Leben irgendjemand sagen, du bist in den Vollzeitdienst berufen. Werde ich niemals tun. Und ich sage dir rückblickend, wenn ich gewusst hätte, was das kostet, wäre ich da nie rein. Nee, wenn Gott gesagt hätte, das und das und das, das passiert alles, wenn du in den Dienst gehst, hätte ich gesagt, und tschüss. Aber so schnell, wie es nur geht. Aber Gott weiß, wie er es macht. Ich bin immer noch da, egal wie. Es geht auch nicht um mich persönlich. Und dann guckt er mich an, wie wenn ich vom anderen Stern bin. Warum? Sei, du hast keine Ahnung, was das für einen Preis kostet. Keinen. Aber wisst ihr, wie Christen manchmal sind? Die meinen das gut und machen genau das Gegenteil vom Guten. Genau das Gegenteil. Spricht der Herr, und dann gehe ich noch hin, dass es auch spürt, der Herr. So sind nämlich manche. Und der Martin macht, oh, das war aber stark, mir ist ganz heiß geworden, meine schwitzige Hände. Die lasse ich 2 Minuten drauf, wird's ganz heiß. Martin, merkst du es, wie es heiß wird? Oh, es fängt an. Und der Martin sagt, die Salbung war ganz stark. Und dann sage ich, Martin, geh in Vollzeitdienst. Und der Martin macht Hurra. Was ist, wenn Martin nicht reinberufen ist in den Vollzeitdienst? Und ich frage mal anders. Was ist, wenn ich dir irgendetwas prophezeie, was niemals von Gott ist? Wer hat das Problem? Gott? Ich oder? Du, wenn du es glaubst. Deswegen sage ich immer, bau dein Leben niemals auf Grundlage einer Prophetie. Hör dir mir zu. Und Prophetien sind wichtig, gut und richtig. Das schreibt Paulus Timotheus. Über die Dinge, die ich prophezeit habe über dir, über die Handauflegung, die ich über dir, das ist alles richtig, dass ihr das nicht falsch versteht. Aber wenn es nicht in deinem Herzen ist, ein Prophet kann nur bestätigen, was Gott in dein Herz gelegt hat. Ist das wahr? Stell dir mal vor, du willst heiraten und ein Prophet kommt und sagt, so spricht der Herr, bleibe alleine. Wirst du glücklich? umgekehrt. Du willst alleine bleiben und es kommt der Prophet und sagt, so spricht der Herr, du musst heiraten. Ich kriege immer komische Gefühle, wenn mir einer erzählt, ja, ich wollte nicht heiraten, aber der Herr hat zu mir gesagt, das wird deine Frau oder dein Mann. Dann weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das furchtbar. Es gibt bestimmt Ausnahmen. Ich kenne nur eine Geschichte in der Bibel, ihr dürft mich gern korrigieren, wo Gott zum Propheten sagt, er soll die Hure heiraten. Als Zeichen, aber sonst weiß ich keine. Aber ich treffe immer wieder und das scheint irgendwie zuzunehmen. Gott hat mir gesagt, ich soll die heiraten und den. Und boah, mir wird's da ganz komisch. Ich glaube, dass Gott die Wünsche in unserem Herzen hineingelegt hat, die sauberen. Und ich glaube, dass Gott, wenn er dir sagt, hier ist der Topf, dass du weißt, da fehlt noch der Deckel. Und dann wirst du den passenden Deckel finden, der genau zu diesem Topf gehört. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann wirst du sagen, wow, super, jetzt kocht mein Wasser früher. Wow, super, alles, und jetzt ist gut. Jetzt kocht nichts mehr über. Wir haben zueinander gefunden. Aber nicht, wenn jemand kommt und da reinredet. Okay, zurück zum Thema. Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Seht ihr, wie wichtig jede Sonntagpredigt ist. Jede Sonntagpredigt ist wie Schnitzelklopfen. Bung, 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 bis das weich wird. Bis dein Herz weich wird. Bis dein Herz aufnahmefähig wird. Bis der Acker gepflügt ist und der Samen auf den guten Boden fällt. Ich staune, wie oft vom Nico Sachen rauskommen, die ich gepredigt habe. Manches vergesse ich manchmal selber. Ich habe ja nicht alle fast 500 Predigten jetzt im Kopf. Irgendwo ja, aber nicht, ihr versteht schon. Die Woche habe ich mit einem Mann telefoniert, der regelmäßig die Predigten hört, jede Woche, Woche für Woche seit Jahren. Und jetzt hat er mir erzählt, er hat angefangen von 300 anzuhören. Und dann zitiert er mir eine Predigt nach der anderen, was ich, ja Thomas, du hast das gesagt und hast das gesagt und hast das gesagt. Und ich sitze so am Telefon und denke so, alter Falter Herr, alter, wie der sich das reinzieht. Aber du merkst eine Frucht, du merkst einen Glauben, der daraus sprudelt, wo ich staune. Amen. Ich sage nicht jetzt, dass du das tun musst, aber er will es tun. Wenn ich ihm gesagt hätte, du musst es tun, wird wahrscheinlich keine Frucht bei rauskommen. Aber er will es und er zieht sich das rein und man merkt, das Wort in ihm hat eine Wahnsinnspower erreicht. Amen. Nicht mein Wort, sein Wort. Amen. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also an was erkennt man die Jünger Jesu? An ihrem schönen weißen Anzug wie Benny Hinn. An ihrem Englisch mit deutschem Akzent wie Reinhard Bonnke. Halleluja. An dem? Auch nicht. Sondern wahrhaftig an seinem Wort. Einen Jünger Jesu erkennt man an dem Wort, dass er es kennt, es verstanden hat und es lebt. Amen. Nächster Vers. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wow. Du wirst die Jesus erkennen. Jesus ist die Wahrheit. Je mehr du dich mit seinen Worten beschäftigst, je mehr du das liest, desto mehr du darüber nachsinnst, ja, dann wirst du die ganze Wahrheit erkennen, wer Jesus wirklich ist, wie die Dinge dieser Welt funktionieren, wie Dinge dich frei machen, was dich knechtet, was dich frei macht, was dir gut tut, was dir nicht gut tut. Und all das, dieses Verständnis, dieses Wissen des Wortes wird dich frei machen. Amen. Du gehst zum Arzt, kriegst eine Diagnose, sie haben da dies und das. Und du bleibst völlig ruhig und entspannt. Warum? Weil du weißt, in seinen Wunden bin ich geheilt. Das kannst du nur wissen, wenn du im Wort bist. Ich habe gerade gesagt, das Wort alleine wissen reicht nicht. Du musst das Wort kennen, verstehen und leben. Amen. Und dann merkst du, hey, ich bleibe ganz ruhig, weil mein Jesus ist größer. Diese Krankheit gehört nicht mir. Machst ein Schild an deinen Herzenstür, muss leider draußen bleiben. Wie im Supermarkt für die Hündchen. Amen. Und die Wahrheit macht dich frei. Egal welcher Bereich des deines Lebens ist, wo du herrschst im Leben an Christi statt. Die Frage ist, ist das Wort Gottes, was wir hören, ist es das, was uns in unserem praktischen Leben von montags bis samstags hilft? Oder erlebst du von Montag bis Samstag ein weltliches Leben? Sonntagmorgens hörst du ein bisschen Wort, vielleicht unter der Woche mal ein Lobpreislied, da bist du ein bisschen berührt und der Rest der Woche lebst du dein Leben ohne Gott. Da bist du genau jemand, der eingeladen wird an der Tankstelle für die Hochzeit, aber du kennst den Herrn nicht. Du weißt nicht, wie er wirkt. Es zieht alles an dir vorüber. Oder ist das Wort wirklich lebendig in deinem Leben? Es wird lebendig durch das, was du sprichst, und dann verändert es die Umstände in deinem Leben. Und du merkst, ja, Halleluja, Gott ist lebendig. Gott ist lebendig. Gott lebt. Er ist nicht tot. Ist nicht irgendwo ein Steinbild oder sowas, wo du hin musst. Gott ist lebendig und er will in deinem Leben sein. Er möchte mit dir zusammen dein Leben verbringen. Wenn du mit Menschen redest, du kannst weltliche Sachen reden oder du kannst das Feuer Gottes aus deinem Mund lassen. Du kannst sagen, Herr, zeig mir, was das Problem ist. Und Gott zeigt es dir und du kannst da reinwirken oder du sagst, oh, die blöde Kuh schon wieder, die nervt mich. Hoffentlich geht sie gleich. Es sind immer Entscheidungen. Wir haben immer die freie Wahl. Wir haben immer die Wahl, Menschen anzunehmen, sie abzulehnen. Ist das wahr? Wir können Frucht in unserem Leben haben, wir können keine Frucht haben. Gott liebt uns trotzdem. Aber was Gott möchte, ist ja Frucht. Gott möchte, dass Frucht in unserem Leben ist. Dass wir fruchtbar sind. Ist das wahr? Und hier spricht es in Zukunftsform. Seht ihr das? Es wird uns freimachen, weil es ein Prozess ist. Und weil Golgatha noch nicht passiert war. Weil wir den Zugang noch nicht hatten. Aber wir schauen zurück. Wir wissen, er hat uns schon frei gemacht. Ist das wahr? Wisst ihr, wie viele Christen beten, wenn ihr Partner krank ist? Und sagen, oh Gott, heile sie oder heile ihn. Wisst ihr, dass das Gebet absoluter Quatsch ist? Gott hat vor 2000 Jahren, wenn ich mal das beispielhaft mit Finanzen sage, hat Gott dir 1 Million Euro auf dein Konto überwiesen. Und jetzt betest du jeden Tag, oh Herr, es reicht nicht, schenk mir 10 Euro. Wer weiß, was das für ein Gebet ist? Das ist eigentlich ein dummes Gebet. Weil dein Konto ist voll, du hast aber nie gelernt zu vertrauen und abzuheben. Und genauso ist es mit der Krankheit. Wenn du betest und sagst, Gott, heile sie oder heile ihn, macht es gar keinen Sinn, weil er hat schon geheilt vor 2000 Jahren. Seht ihr den Denkfehler? Weil wenn ich sage, Gott, heile sie, dann muss wer aktiv werden? Gott. Gott war aber schon aktiv vor 2000 Jahren. Jesus hat sich hingesetzt und hat gesagt, es ist vollbracht. Der Hohepriester, der jedes Jahr ins Allerheiligtum ging, er stand im Allerheiligtum, weil er musste erst für seine Sünden Opfer bringen und dann für die des Volkes. Hatte er noch selber Sünde, fiel er tot um, der hat einen Strick um Bein und ein Glöckchen. Wenn das nicht mehr klingelte, wussten sie, oh, das ist dumm gelaufen heute für ihn. Da haben sie ihn am Seil rausgezogen, weil da drin war die Gegenwart Gottes, die hat jeden erschlagen, der da reinging. Und Jesus ist der Hohepriester für uns nach der Ordnung Melchisedeks. Jesus hat was getan? Steht er noch im Himmel? Macht er noch irgendwas für uns? Jesus hat sich hingesetzt. Wenn ich mich setze, arbeite ich nicht. Jesus hat es vollbracht. Also, wenn jemand krank ist und Heilung braucht, was muss da passieren? Muss Jesus aufstehen und Buckidibu machen? Danke, Martin, sag's laut. Er muss selber aufstehen. Wie steht er selber auf? Im Glauben und anfängt zu bekennen, ich bin geheilt in Jesu Wunden. Und egal wie lange das dann dauert, er muss dranbleiben. Und dann wird sich es manifestieren, weil das Wort Gottes geht nicht leer zurück, sondern es vollbringt das, wozu es ausgesandt wurde. Dazu muss es aber das Wort Gottes sein. Okay? Dazu musst du das Wort kennen. Das Wort in deinem Mund ist genauso stark wie das Wort in Jesu Mund. Wenn Jesus sagt, Teufel, hinder mich und verschwinde, was macht der Teufel? Er ist gehorsam. Wenn du sagst, Teufel, hinder mich, verschwinde, was macht der Teufel? Wenn er merkt, dass du weißt, wer du bist, hat er das Problem. Er kann die Spielchen nur spielen, wenn er merkt, dass du nicht weißt, wer du bist. Aber sobald er merkt, wenn er erkennt, dass du erkannt hast, dass du in die Wahrheit gekommen bist und die Wahrheit erkannt hast, dass du Sohn des Allerhöchsten bist. Wir haben auch vorhin angefangen. Der Vater liebt den Sohn. Und so wie der Vater den Sohn liebt, liebt er dich. Und wenn der Vater dich liebt und sagt, siehe, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf alle Macht des Feindes und nichts wird euch schaden. Wie viel ist alle Macht über den Feind? Wie viel Macht hat dann der Teufel noch? Seht ihr, wie Religion uns belügt? Religion sagt dir immer, du bist nicht würdig. Der Bischof ist würdig. Der Hochwürden ist würdig. Der Papst ist würdig. Aber du nicht. Diese Dinge stehen nicht im Wort. Seid wenig begeistert, schade. Ich bin begeistert. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei von was? Von was musst du frei werden? Von Religion, von Lüge, von den Erziehungen dieser Welt. Jesus ist nicht von dieser Welt. Er ist gekommen und hat gesagt, ich bin nicht von dieser Welt, obwohl er sie geschaffen hat. Alles, was du hier siehst, ist durch Jesus geworden. Jesus hat Metall gemacht, Jesus hat Holz gemacht. Jesus hat all das, was du hier anfassen kannst, wurde durch Jesus. Gott sprach das Wort. Wer ist das Wort? Wupp. Und am Anfang steht, es wurde Licht. Nicht Licht, die Sonne wurde, die hat Gott später gemacht. Es wurde Licht, es war Jesus, der kam. Ich bin das Licht dieser Welt. Also ich spüre die Salbung, ich weiß nicht, ich spüre dir nichts. Ich spüre Gottes Gegenwart, mächtig. Die Wahrheit wird dich frei machen. Du kannst dich selber frei machen. Von jeder Lüge. Stehst morgens auf, fühlst dich nicht gut, Depression klopft an deine Tür und du sagst, raus, das gehört mir nicht. Mir geht es wohl an Geist, Seele und Leib. Halleluja. Ich gehöre Jesus. Ich bin errettet. Mein Name steht im Buch des Lebens. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Ich kann so 2 Stunden durchbeten. Die, die mit mir beten immer, die wissen das. Ich kann wie eine Maschinengewehr durchbeten. Wupp. Aber das war nicht immer so. Früher beten mit fremden Leuten, habe ich mich kaum getraut. Weil ich habe manchmal Amen und... Bis ich irgendwann gemerkt habe, nicht die sind die Superbäder und ich bin der Nullbäder. Ich kann das genauso wie die. Und da habe ich angefangen, eine Entscheidung zu treffen. Herr, lehre mich beten. Und es fing an, indem ich immer mehr Bibelstellen auswendig wusste. Ich weiß nicht, wo die stehen, nur ganz wenige. Das macht aber nichts, aber ich weiß, was da steht. Und ich weiß, dass es mir gehört. Und da kann ich das durchbeten. Und da merke ich, wie mein Geist hochgeht, wie alles frei wird. Amen. Und wie ich mich raus... mache, wie so ein Schmetterling aus dem Kokon, wo ich rauskomme, wo ich mich befreie. Amen. Wisst ihr, wir Menschen sind wirklich so gepolt, dass wir immer denken, einer ist zuständig. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. Wenn wir arbeitslos sind, gehen wir aufs Arbeitsamt. Ja, wenn wir irgendwas ein Haus bauen wollen, gehen wir aufs Grundstücksamt, Bauamt und was ist. Wisst ihr, in der Gemeinde ist oft genauso. Mir geht's nicht gut. Los, Pastor, bet für mich. Herr Prophet, hab ein Wort für mich. Herr Lehrer, sag mir was Auferbauendes. Die Menschen warten immer, dass ein anderer ihnen über die Straße hilft. Und Jesus sagt, du bist alt genug, geh selber über die Straße. Ja, wir können ja nachher mal in die Fußgängerzone gehen, nehme euch alle an der Hand und führe euch nach und nach durch die Fußgängerzone. Weißt du, was die Leute fragen werden? Von welcher Anstalt seid ihr denn? Ja, wir sind der Glaubensgemeinde oben im Emmertsgrund. Das sind alles meine Schäfchen, die muss man so... Komm, das wird schon gut. Und du bist schon wieder traurig. Komm, nein, nicht Ablehnung. Ich hab dich auch lieb. Komm, du darfst auch mit drüber. Was glaubt ihr, was die Leute... Ihr lacht, am Geist ist es manchmal dasselbe. Immer wieder Kindergarten und Sachen. Wir machen alle Fehler. Ja, ich auch, ich mache auch Fehler. Ich verletze euch auch mal, ihr verletzt mich mal. Aber wenn wir da dran festhalten, Leute, da sind wir nicht besser wie die da draußen. Was ist der Unterschied? Wenn wir hier nicht lernen, einander zu vergeben, loszulassen, zu segnen, zu sagen, ich weiß, das hat er nicht so gemeint, das meint er nicht böse oder was auch immer, dann ist unser Glaube ein Gewürz, was keinen Geschmack hat. Es nützt nichts. Ist das wahr? Ich merke etwas. Vor ein paar Sonntagen habe ich euch gefragt, wollt ihr die ganze Wahrheit? Könnt ihr euch erinnern? Ich predige seitdem anders. Ich merke, irgendwie meine Predigtsalbung ist anders. Liegt nicht an mir. Es liegt an euch. Ihr habt gesagt, ihr wollt die volle Dröhnung. Wenn es euch zu viel wird und ihr sagt, es ist zu viel, hört es wieder auf, dann predige ich wieder anders. Aber wenn ihr das wollt, ist das sehr herausfordernd, ich weiß das. Aber ist das, was euch auferbaut, wie nichts anderes? Du brauchst nicht 3 Jahre auf einer Bibelschule sitzen, dann kommst du raus mit einem tollen Zertifikat und du weißt gar nichts, außer dass du rumläufst mit einem Zertifikat. Ich bin nicht gegen Bibelschulen, aber ich treffe manchmal Leute von da und die treffen Aussagen, da fällt mir das Blech weg. Gestern habe ich einen Bericht gesehen, fand ich so interessant. Haben sie in Inka Pyramide ausgegraben und drumherum gegraben und so, haben sie 50 Frauenleichen gefunden, alle nicht älter wie 25. Und alle nebeneinander gelegt, alle umgebracht, geopfert und haben sie da rumgeforscht. Und dann haben sie ein paar so Hieroglyphen lesen können und haben sie gesagt, ja, die wurden geopfert, damit die Götter eine Fruchtbarkeit bringen für die nächste Ernte. Habe ich gedacht, interessant. Interessant, oder? Und dann kam eine Aussage von so einem Professor Dr. H.C. Osterwald, keine Ahnung, wie der mehr hieß, so ein ganz schlauer Doktor und Archäologe und was der alles ist und Ahnenforscher und keine Ahnung. Und dann sagte er, das stand in irgendeiner Hieroglyphe, das hat er dann lesen können, die Götter haben durch ihr Blut die Menschen geschaffen. Die Götter haben durch ihr Blut die Menschen geschaffen. Und darum fordern sie von den Menschen jetzt das Blut zurück. Ja, was eine Lüge. Was eine Lüge. Das musst du dir vorstellen, diese 50 Mädchen hatten 100 Eltern. Mama und Papa. Die großgezogen haben und jetzt werden die vielleicht durch Los oder der Hohepriester bestimmt, die wird geopfert. Wahrscheinlich haben die Eltern noch gesagt, ja, das ist toll, weil haben wir nächstes Jahr eine tolle Ernte. Brainwash. Versteht ihr? Und dann sagt er, in jeder Zivilisation dieser Welt findest du das. Bei den Ägyptern, bei den Griechen, bei den Babyloniern und selbst bei den Römern, wo sie die Leute in den Arenen umgebracht haben, fließt ja was? Blut. Und du musst eins verstehen, Satan zieht seine Kraft aus dem Blut der Menschen. Die Bibel sagt, das Leben ist im Blut. Und es ist wie, musst du dir vorstellen, Satan ist wie so ein Elektroauto. Sein Akku ist ständig leer. Und jetzt muss er immer irgendwo Akkus klauen, so kleine Batteriechen, und die anzapfen, dann läuft sein Auto wieder ein bisschen. Versteht ihr das Bild? Und jeder Mensch ist wie so ein Akku. Wird er getötet, geht das Leben, was in seinem Blut ist, über diese Kraft geht über zu den Dämonen. Und die meiste Kraft ist in den Babys. Die meiste Power. Deswegen liebt er Abtreibung und Babyopfer. Wisst ihr das? Er liebt es. Und da zieht er die meiste Kraft raus. Er hat keine Kraftquelle. Aber er zieht es aus dem Blut der Menschen. Deswegen sagt Gott, ich hasse Blutvergießen. Schon bei Kain und Abel. Und da dachte ich, wie sind über all die Jahrtausende die Menschen belogen worden, waren bereit, ihre eigenen Kinder zu opfern. Auch das steht in der Bibel, wo sie die Kinder Moloch opfern, die Juden, und sagen, Gott sagt, es ist mir ein Gräuel. Ein Gräuel. Und hier sagt es, du wirst frei durch die Wahrheit. Die Wahrheit macht dich frei. Musst du noch Menschen opfern? Mein schwedischer Missionar stand bei der Blauen Moschee in Istanbul auf der Treppe. Und da kam so ein Hoca runter, das ist so eine Art Pastor, und fängt mit ihm an zu reden, der konnte Englisch. Ich werde das Zeugnis nie vergessen, ich habe das so vor 15 Jahren gehört. Und er erzählte er voller Stolz, mein Sohn, das wird ein Dschihadist, der wird sich irgendwo mit Dynamit in die Luft sprengen für Allah. Und er sagt, Gott, Heiliger Geist, hilf mir. Und er sagt zu ihm, weißt du, mein Gott hat seinen Sohn sterben lassen, dass mein Sohn nicht mehr sterben muss. Und da kam die Gegenwart Gottes in das Gespräch. Und auf einmal sagt der Hoca zu ihm, ich erkenne, dass dein Gott besser ist als mein Gott. Ganz kurzes Gespräch. Ist das wahr? Müssen deine Kinder noch sterben für Gott? Halleluja. Merkt ihr, was Wahrheit mit einem macht? Im Kaiserreich, als die Soldaten in den Krieg zogen, im Ersten Weltkrieg, hatten die ein Koppelschloss. Da stand drauf, Gott mit uns. Toll, ne? Ja, wenn Gott mit uns ist, können wir einen Krieg ziehen, oder? Passiert ja nichts. Was hat Jesus gesagt? Wer das Schwert in die Hand nimmt, wird durch das Schwert sterben. Ist Gott für Kriege? Absolut nicht. Wie kann dann Gott mit uns sein, wenn wir in den Krieg ziehen? Merkt ihr, was Lüge tut? Merkt ihr, wie pervers Satan ist? Wie er Kriege rechtfertigt oder sonstige Dinge rechtfertigt? Und es ist alles geklaut. Ist alles geklaut. Er selber ist nicht kreativ. Auch Menschenopfer, das hat er alles, das hat er bei Isaak und Abraham gesehen. Versteht ihr? Ja, oh, das ist eine gute Idee, das machen wir. Der Islam ist voll von Dingen, die geklaut wurden aus der Bibel. Dass Frauen Kopftuch tragen, das stand zuerst in der Bibel. Dass du kein Schweinefleisch essen sollst, steht in der Bibel. Es steht nicht im Koran zuerst. Wenn ich als mit Moslems diskutiere, man muss ja aufpassen, die werden schnell aggressiv. Aber ich sage oft zu denen, was war denn zuerst, das Original oder die Fälschung? Aber es ist die Wahrheit, oder? Die Wahrheit werdet ihr erkennen und du hast sie erkannt. Jesus ist die Wahrheit und die wird dich freimachen. Amen. Sie wird dich freimachen. Weiter, nächster Vers, 33. Und pass auf, was hier steht. Das ist aktuell aus der Bildzeitung von heute, was da jetzt steht. Da antworten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemals Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Wir sind Kinder der Bundesrepublik Deutschland. Wir dürfen homosexuell sein. Wir dürfen Kinderschänder sein. Wir dürfen alles sein. Wir dürfen alles machen. Wir sind frei. Wir dürfen bescheißen. Wir dürfen lügen. Wir dürfen betrügen. Wir kommen sogar im Fernsehen, wenn wir ein Pornostar sind. Überall ist nur noch Dreck und Müll. Verstehst du? Und die Leute sagen, ich bin frei. Ich bin frei. Wir haben eine Love Parade in Berlin. Wir haben Christopher Street Day überall. Wir haben alles, was Gott ein Gräuel ist. Und die Menschen sagen, ich bin frei. Ich bin frei. Da antworten sie ihm, hey, wir sind Abrahams Kinder. Deswegen sind wir frei. Glaubst du, dass du manchmal mit Menschen, also ich habe schon einige, nicht viele, aber manche Gespräche habe ich mit Menschen gehabt, ich gesagt, du musst errettet werden von deinen Sünden. Was für Sünden? Ich gucke oft da hier das Brautkleid suchen, da kommt so eine Sendung als, gucke ich manchmal an, das interessiert mich. Und da kann man unheimlich viel lernen über die Menschen. Da ist nicht eine dabei, doch eine war dabei, die war gläubig, von so einer russischen Mennonitengemeinde. Alle anderen, weißt du, das Brautkleid, das weiße Brautkleid war ja ein Zeichen dafür, dass diese Frau unbefleckt ist, dass sie Jungfrau ist. Und die rennen da rum und weg von allem, was der Ursprung ist. Und sie sagen, ich bin frei. Versteht ihr? Die heiraten zum vierten Mal im weißen Kleid. Das davor waren ihre drei Brüder. Menschen verstehen das nicht mehr. Wir leben immer mehr in einer Zeit, wo Menschen nicht mehr verstehen, was Sünde ist. Versteht ihr? Wo sie nicht mehr begreifen, hier oben in der Birne, dass das nicht in Ordnung ist. Marlies hat mir mal eine tolle Geschichte erzählt, wo war das deine Nachbarin mit Bescheißen, mit dem Sohnemann an der Uni, mit irgendeinem so Beitrag Bescheißen, wo sie das ganz stolz der Marlies erzählte, dass der jetzt 300 Euro oder was war, wo er beschissen hat. Und Marlies hat sie konfrontiert, ja, freust du dich jetzt da ernsthaft darüber? Ja, warum nicht? Hä? Und die war Lehrerin, noch dazu. Die Menschen verstehen nicht mehr, was Unrecht ist, regen sich aber darüber auf, dass die Gesellschaft immer mehr verkommt. Ja, wer ist denn die Gesellschaft? Wir alle. Wir leben in einer Demokratie. Da darf jeder sich verwirklichen. Jeder darf so werden und so bleiben wir es. Vers 34. Jetzt kommt Jesus' Antwort. Ist immer wichtig, was Jesus antwortet. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich. Wenn Jesus zweimal wahrlich sagt, heißt es Attenzione. Ja, Attention, aufpassen. Also nicht sächsisch eine Tanne, Attention, sondern eine Attenzione. Ja. Ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Ich habe eine interessante Sendung vor 20, 25 Jahren gesehen von einem Massenmörder, der Frauen umgebracht hat. Über 30. Und haben sie ihn gefragt, wie das anfing. Er sagte, ja, angefangen hat's in meiner Kindheit. Mein Vater hat so Pornoheftchen angeschaut. Die habe ich irgendwann in die Finger gekriegt. Und nach den Pornoheftchen, die waren irgendwann langweilig, dann habe ich mir Pornofilme reingezogen. Und irgendwann waren die Pornofilme langweilig, dann habe ich mir Pornos mit Tieren reingezogen. Dann waren die irgendwann langweilig, dann habe ich mir Pornos reingezogen von so Darknet und so Zeug, ja, so Untergrundding, wo Menschen während dem Sex umgebracht werden. Zuerst die Tiere und dann die Menschen. Und dann habe ich angefangen, Tiere umzubringen. Und ich habe Spaß dran gehabt. Und dann habe ich mich gefragt, wie das wohl ist, wenn ich einem Menschen in die Augen schaue, wenn ich, in dem Moment, wo ich ihn töte. Und es hat mir so Spaß gemacht, ich konnte nicht mehr aufhören. Am Ende waren es über 30 Frauen, saß im Todestrakt in Amerika, kurz vorm elektrischen Stuhl. Versteht ihr, was passiert? Ganz genau. Es hat nie aufgehört, es war nie zu Ende, sondern es geht immer weiter, es braucht immer eine Steigerung. Das Fleisch, die Sünde, braucht immer eine Steigerung, es wird immer langweiliger. Ja, es braucht immer einen neuen Kick. Und das ist, ich habe mal einen Prediger gehört, der hat gesagt, Sünde ist wie eine Ratte in deinem Bauch. Je mehr du die fütterst, desto mehr will sie fressen. Und je dicker die wird, desto mehr braucht sie Nahrung. So ist die Sünde. Die Sünde hört nicht auf. Wenn du die Sünde nicht kontrollierst, sagt sie, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Und ganz oft hört man so Menschen, wenn sie von ihrem Leben erzählen, sagen, ich konnte nicht aufhören. Weil die Sünde schreit, die hat eine Macht. Aber wir herrschen im Leben an Christi statt. Das heißt, wir haben die Macht der Sünde zu sagen, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Heb dich hinweg von mir, ich gehöre dir nicht. Amen. Also wo das Problem ist, ist nicht bei diesem Mann jetzt in der Zelle, sondern es hat in der Kindheit angefangen. Und vor einem Jahr oder vor zwei hat jemand auf Facebook ein tolles Bild gepostet, da stand, hätten sie in den 60er Jahren die Bibel nicht aus den Klassenzimmern in Amerika entfernt, müssten wir sie jetzt nicht in die Gefängnisse tragen. Wie wahr, oder? Hätten sie in den 60er Jahren per Gerichtsbeschluss, hat eine Satanistin, hat einen Gerichtsprozess geführt, und die hat gewonnen, weil der freie Glaube für alle ist, nicht nur der christliche Glaube. Und jede Universität in Amerika hatte ein biblisches Zeichen in ihrem Wappen. Es wurde alles entfernt. Aber jede, Harvard, alle miteinander hatten Mose, die einen hatten Mose drin, die anderen den Zweig mit einer Taube, der bei der Arche kam und so weiter. Jede Universität war christlich gegründet. Und durch die Glaubensfreiheit hat der Teufel es benutzt zu sagen, ja, was ist mit den anderen Religionen? Das Christentum wird bevorzugt. Merkt ihr das? Und dann mussten sie die Bibel entfernen. Sondern heute sitzen viele Leute und der Jeffrey Dahmer, auch ein Massenmörder, schon mal gehört, Jeffrey Dahmer, der hat sich bekehrt letztes Jahr. Ich habe damals das verfolgt, der hat Menschen auf bestialische Weise getötet und ich glaube zum Teil auch gegessen. Willst du mit so einem was zu tun haben? Aber Missionare, Leute sind zudem ins Gefängnis, haben ihm die Bibel gegeben. Der hat sich bekehrt. Jesus hat ihm seine Sünden vergeben. Weißt du, was dieser Mann für eine Aussage gemacht hat, nachdem er sich bekehrt hat? Wenn ich gewusst hätte, was hier drin steht, wäre das alles niemals passiert. Er sagt, er saß in der Schule im Geschichtsunterricht und sie haben zu ihm gesagt, alles ist entstanden aus Evolution. Es gibt keinen Gott. Und da war mir klar, wenn es keinen Gott gibt, muss ich keine Rechenschaft abgeben. Also kann ich tun und lassen, was ich will, wenn es in meiner Macht ist. Merkt ihr was? Warum lehre ich euch das Wort, das Wort, das Wort, das Wort und nochmal das Wort? Weil es die Wahrheit ist. Es gibt keine zweite Wahrheit und es gibt auch keine bessere Wahrheit. Amen. Vers 35. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus. Siehst du das? Der Knecht bleibt nicht ewig. Der Sohn bleibt ewig. Viele Christen müssen sich fragen, habe ich eine Sohngesinnung oder eine Knechtsgesinnung? Wenn Christen die Aussage treffen, ich muss zum Gebetstreffen, ich muss Bibel lesen, ich muss am Sonntag in Gottesdienst. Nichts verstanden. Da denkst du wie ein Knecht. Ein Knecht sagt, ich muss. Ein Sohn sagt, ich darf das Wort meines Vaters lesen. Ich darf am Sonntag in die Gemeinschaft der Heiligen und in die Gemeinschaft mit meinem Vater. Amen. Das ist ein ganz anderes Denken und ist eine ganz andere Gesinnung. Und auch wenn du sie etwas fragst, kommt etwas ganz anderes aus ihrem Herzen raus. Christen, die in der Religion sind, sagen dir Religion. Du fragst sie, was glaubst du? Ja, ich glaube, wie oft hast du schon gefastet dieses Jahr? Noch gar nicht. Wie oft hast du dieses Jahr die Bibel durchgelesen? Noch gar nicht. So denken die in Leistung, versteht ihr? Religion ist immer Leistung. Jemand, der den Vater liebt, sagt, ey, was soll ich schon in der Gegenwart Gottes? Ja, heute Morgen von 5 bis 6. Oh, Halleluja, Bruder. Will gar nicht weitermachen, ihr seht schon wieder so gestresst aus. Ich bin heute Morgen nicht. Wisst ihr, dass das unser Recht ist, unser Erbe, ewig im Haus zu sein? Das ist dein Recht, dein Erbe. Du bist frei. Das heißt, du bist frei von jedem Zwang, von jedem Angst, von jeder Sucht, hat Jesus dich frei gemacht. Er hat dich, weißt du, von was er dich auch frei gemacht hat? Vor der Angst, nicht in den Himmel zu kommen. Ich treffe manchmal so ältere katholische Omas, irgendwo auf irgendeinem Treffen oder einer Hochzeit oder Familientreffen, und dann irgendeiner erzählt immer, dass ich Pastor bin, das ist immer dasselbe. Ich will eigentlich meine Ruhe, aber es geht dann nicht. So, Sie sind also der Pastor, ja, kommen Sie mal her, erzählen Sie mal, ai. Ja, und dann irgendwann kommt der Spruch, ja, ich hoffe, dass ich in den Himmel komme. Dann sage ich immer, das wird nichts. Wenn du hoffst, in den Himmel zu kommen, es wird nichts. Danke, Martin. Hoffen ist nicht glauben. Ist das jetzt böse zur Oma? Das ist totale Liebe, weil die Oma hat nicht mehr viele Zeit zum Hoffen. Die Oma muss eine Entscheidung treffen. Leute, es ist hart, aber es ist die Wahrheit. Was ist besser, zu ihr ganz lieb zu sagen, oh, da hoffen Sie mal schön weiter, und sie stirbt am nächsten Tag und ist in der Hölle für immer? Oder du sagst sowas und die ist 2 Wochen schlaflos und merkt dann, oh, vielleicht hat er recht gehabt. Und vielleicht fragt sie dann den Herrn und vielleicht wird sie dann errettet durch was auch immer, oder? Religion gibt dir keine Heilsgewissheit, merkt ihr das? Bei den Katholiken kommst du auch ins Fegefeuer, hör mir gut zu. Du kommst ins Fegefeuer, in die Vorstufe der Hölle. Und wenn du da ganz lieb warst, dann vielleicht. Jesus hat gesagt, es ist jedem Menschen gegeben, sein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Danach das Gericht. Mit der Stunde, mit der Minute, mit der Sekunde deines Todes ist sofort die Ewigkeit da. Neulich hat mir jemand erzählt, ja, wenn jemand stirbt, ist die Seele noch 3 Tage im Körper und dann erst geht sie. Leute, das hat mit der Bibel nichts zu tun. Das sind falsche Lehren. In der Sekunde, wo du stirbst, das habe ich euch schon so oft gesagt, wenn du errettet bist, das bist du ja. Du machst hier zu, Augen zu, oben auf, wupp. Da ist kein Prozess, du musst nicht wandern, du gehst nicht durch einen langen Tunnel, das ist alles Blödsinn. Das ist wie bei Scotty, bei Raumschiff Enterprise. Brrrr. Und dann oben, brrrr. Nur noch ein bisschen schneller. Weil es ist Light, Gott ist Licht, ist Lichtgeschwindigkeit, weißt du? Wisst ihr, dass Jesus bald wiederkommt? Ich sage euch, Jesus kommt bald wieder. 1948. Es gibt prophetische Zeichen in der Bibel, ganz klare, die uns sagen, was zuerst geschehen muss, bevor Jesus wiederkommen kann. Das letzte große prophetische Zeichen der Bibel war, dass der Staat Israel wieder entsteht, dass das Volk Israel zurückkommt in sein Heimatland. Das war 1948. Das letzte große Zeichen, was passiert ist, bevor Jesus kann jede Stunde jetzt kommen. Das letzte große weltliche Zeichen, was noch offen war, dass Jerusalem die Hauptstadt wird. Letztes Jahr hat Präsident Trump Jerusalem zur Hauptstadt ernannt. Seid ihr bei mir? Jesus kommt zurück nach Jerusalem. Nicht nach Tel Aviv, nach Jerusalem. Ihr wisst gar nicht, wie prophetisch es ist, dass dieser Mensch Präsident geworden ist. Das ist Gottes Plan. Die ganze Presse, jeden Tag, 5 Bilder von Trump, wo er so guckt, oder so, immer, das ist totale Propaganda gegen diesen Mann. Satan kontrolliert die Presse dieser Welt. Aber ich weiß eins, was hier drin steht. Meine Wahrheit macht mich frei. Nicht NTV, nicht N24, nicht T-Online, nicht die Bild-Zeitung, nicht die Tagesschau. Das ist meine Wahrheit. Amen. Und die bleibt. Die Bibel ist meine Wahrheit. Und die bleibt. Und das, was Gott da drin gesagt hat, wie es kommt, das kommt haargenau so. Mit Punkt und Komma. Glaubt ihr das? Und eines der bemerkenswertesten Zeichen, was passieren wird in der Endzeit, ist der Verfall der Frömmigkeit in der Endzeit. Menschen werden viel von sich halten, prahlerisch sein und so weiter. Das lesen wir jetzt nicht, wird zu viel. Aber wir sehen das überall. Die Menschen, die denken alles, sie sind die Checker, sie können alles. Es gibt noch nie, gab es eine Zeit, wo es so viele Menschen gab, die nichts können. Aber davon ganz viel. War noch nie. Ich weiß noch, meine Kinder, wenn der eine nichts gekonnt hat, dann hat er gesagt, ja, das kann ich nicht. Heute fragst du, ja, das kann ich. Die können alles. Die können alles. Unfassbar. Auch das ist ein Zeichen der Endzeit, Leute. Dass Menschen so von sich überzeugt sind, dass sie denken, sie wissen alles. Früher, da hat niemand über den Präsidenten, über den Kanzler oder über den König geschimpft. Heute sind alles Politikexperten. Reih durch, alle. Von ganz klein bis ganz groß. Alles Politikexperten. Und viele andere Experten auch. Aber es gibt nur einen Experten, der lebt in mir, und das ist der Heilige Geist. Der mich und dich in alle Wahrheit führt und leitet. Das ist sein Job. Wisst ihr das? Der dich tröstet, der dir sagt, mach dir keine Sorgen, wenn schlechte Zeiten kommen, ich bin bei dir. Mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir. Amen. Einer sagt Amen, der Rest guckt mich wieder an. Leute, ihr müsst Amen sagen, nicht wegen mir. Amen heißt, so soll es sein. Ja, so ist es, ist deine Bestätigung. Das ist der Deckel, den du hinter jedem Satz machst. Mich stört es nicht, wenn ihr dauernd Amen sagt. Amen ist wichtig. Und wenn, dann sagst leise in deinem Herzen, wo du sagst, ja, ich stimme diesem Wort zu. Amen. Halleluja. Wir trainieren das. Vater, ich danke dir für das Wort heute. Ich danke dir, dass du tief wieder hineingegangen bist in die Dinge, dass du, ja, Dinge herausholst aus unserem Glaubenssystem, aus unserem Denken, aus unserem Fühlen, Dinge, die nicht mit dir übereinstimmen. Vater, und ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du den Sohn so sehr liebst und dass uns das immer bewusster wird, dass das immer tiefer wird, dass das immer mehr in unser Denken hineinkommt, in unser Fühlen, in unser Erwarten. Herr, mit was das Herz voll ist, das reden wir. Und was wir reden, das passiert. Dein Wort sagt, die geschehen nach den Worten deines Mundes. Vater, wir können uns segnen, wir können uns verfluchen. Wir können Erwartung sprechen und wir können Unheil sprechen. Wir können Gutes sprechen und wir können Böses sprechen. Vater, ich entscheide mich nochmal neu in meinem Herzen, das Gute zu sprechen, Hoffnung zu sprechen, Glaube zu sprechen, Erwartung zu sprechen, das Wort Gottes zu sprechen, das Wort über meinem Leben und über dem Leben meiner Familie und Gemeinde zu proklamieren, über meiner Stadt, über meinem Arbeitsplatz, überall da, wo Menschen auf mich treffen, überall da, wo du mich hingestellt hast. Mir geht es wohl, mir geht es gut, ich bin gesegnet, Halleluja, weil du für mich bist. Wer kann wieder mich sein. Ich überwinde weit durch den, der mich stark macht. Christus Jesus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja, ich bin ein Überwinder. Nicht ich werde ein Überwinder, ich bin ein Überwinder. Jesus, du hast gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Und auch ich überwinde diese Welt mit allem, was sie für oder gegen mich hat, weil Christus in mir lebt und weil der in mir lebt, stärker ist als der Teufel in dieser Welt. Halleluja. Vater, und ich funktioniere nicht mit Lob und ich funktioniere nicht mit Tadel, sondern ich funktioniere aus der Wahrheit. Vater, mich muss niemand motivieren und mich muss niemand kritisieren. Es alles interessiert mich nicht mehr. Ich bin nicht mehr von dieser Welt. Diese Welt funktioniert mit Tadel und Kritik, aber ich habe diese Welt überwunden. Halleluja, und ich bin frei in Christus Jesus. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Halleluja, Amen.